NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Oldenburg mit Sinja Schütte. Im Landkreis Cuxhaven hat sich am Mittag ein tragischer Unfall an einem Bahnübergang ereignet. Bei dem Unfall starb eine Frau. Björn Arendt, was ist da genau passiert?
Der Unfall ereignete sich laut Polizei an einem unbeschrankten Bahnübergang in Mulsum. Das ist in der Nähe des Ortes Vorster Nordseeküste. Die Frau sei über die Bahnschienen gefahren und dabei von einem Personenzug erfasst worden, sagt ein Polizeisprecher. Die Frau überlebte die Kollision nicht. Zwei Kinder, die im Auto saßen, 3 und 7 Jahre alt, die wurden schwer bzw. lebensgefährlich verletzt. Der Lokführer erlitt einen Schock, ebenso viele der Zuggäste. Sie blieben jedoch körperlich unverletzt. Rettungskräfte und Polizei sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und betreuen die anwesenden Personen. Wie genau es zu dem Unfall kam, das soll nun ermittelt werden.
Unvorstellbar, was im März im Landkreis Rothenburg passiert ist, und es macht sprachlos. 4 Menschen in Butel und Schiesel wurden erschossen, darunter ein 3-jähriges Mädchen. Ein Soldat soll sie ermordet haben. Alle kommen aus dem Umfeld seiner Ex-Frau. Der Mann steht deshalb wegen Mordes vor Gericht. Im Prozess vor dem Landgericht Verden sind heute erstmals Zeugen aus dem Umfeld des Mannes befragt worden. Unter anderem die ehemalige Schwiegermutter des Angeklagten. Frage an Maren Mommsen in Verden: Was hat sie über ihn ausgesagt?
Ja, die ehemalige Schwiegermutter nannte den Angeklagten vor der Tat »mein lieber Sohn«, tauschte sich intensiv mit ihm über Chats aus, intensiver als mit ihrer eigenen Tochter, und bedauerte mit ihm das Aus seiner Ehe. Sie beschrieb, dass der Soldat nur über wenige Themen reden konnte, über seine Familie und über die Bundeswehr. Emotional sei er eher distanziert gewesen. Das sei wohl auch der Grund dafür gewesen, dass sich ihre Tochter von ihm trennen wollte. Zu seinem Sohn habe der Angeklagte ein exzellentes Verhältnis gehabt. Beide hätten viel unternommen. Die extrem enge Beziehung ihrer Tochter zu ihrer besten Freundin, die dem Angeklagten immer ein Dorn im Auge war, bestätigte die Mutter vor Gericht. Am Morgen nach den Schüssen habe sie gehofft, dass sich ihr Schwiegersohn umbringt und nicht auch noch ihre Tochter und ihren Enkel tötet. Dabei schluchzte die Ex-Schwiegermutter mehrfach.
Vorher wurde noch ein anderer Zeuge befragt, ein Wachmann der von Düring-Kaserne in Rothenburg. Dort hatte sich der Angeklagte nach den Schüssen gestellt. Was konnte der berichten?
Ja, der Wachmann beschrieb eine sehr skurrile Szene am Morgen nach den Taten. An diesem 1. März sei morgens um 7 Uhr ein Mann mit entblößtem Oberkörper auf ihn zugekommen und habe gesagt, ich bin der, der gesucht wird. Dabei habe der Angeklagte komplett ruhig gewirkt. Der Wachmann befahl ihm, sich in seinem Büro an eine Wand zu stellen und zu warten. Das habe der Angeklagte auch getan, bis dann ein wachhabender Soldat gekommen sei und ihn festgenommen habe. Weshalb er gesucht werde, habe der Angeklagte nicht gesagt. Die nächsten Zeugen aus dem persönlichen Umfeld des Angeklagten werden Ende nächster Woche befragt.
Informationen von Maren Mommsen. Die Herbstferien in Nordrhein-Westfalen sind zu Ende und mit dem Ende geht an der Nordseeküste und auf den Inseln ein wichtiger Teil der Tourismussaison zu Ende. Urlauber aus NRW bleiben das Kernpublikum bei uns im Nordwesten. Frage an Jan-Bastian Buck: Wie zufrieden sind denn die Touristiker?
In den Herbstferien sind weniger Gäste gekommen als erwartet. Die Quartiere waren irgendwo zwischen 70% und 90% ausgelastet. Das kann man jetzt schon sagen, hat heute Lisa Zeiger von der Tourismusagentur die Nordsee erklärt, auch wenn sich noch nicht alle Orte zurückgemeldet hätten und auch wenn es noch keine konkreten Zahlen gibt. Damit setzt sich der Negativtrend in diesem Jahr fort. Auch Frühling und Sommer 2024 sind schlechter gelaufen als erwartet. Als Hauptgrund dafür machen die Touristiker das Wetter aus. Es war gerade im Frühling und im Frühsommer oft zu kalt und zu nass. In Kombination mit Gästen, die immer spontaner buchen und die tendenziell immer kürzer bleiben, ist das ein Problem, sagt Zeiger.
Die Papenburger Meierwerft ist gerettet. Bund und Land haben dafür große Summen Steuergeld in die Hand genommen, unter anderem 400 Millionen Euro, die direkt in die Werft investiert wurden. Fast wäre ein österreichischer Unternehmer stattdessen zum Zuge gekommen, zumindest schildert es Roland Georg Staggel so, aber letztendlich wurde doch nichts daraus. Er schließt aber einen neuen Anlauf nicht aus und mehr noch, er könnte einen aufsehenerregenden Auftrag im Gepäck haben. Nüchtern betrachtet, wohl eher eine Idee aus dem Reich der Träume. Christina Gerlach.
Es klingt wirklich märchenhaft. Ein australischer Milliardär, ein österreichischer Millionär und die Klamme Meierwerft in Papenburg. Und alle drei in einem Boot, genauer gesagt in einem Schiff, der Titanic 2. Nichts davon ist in trockenen Tüchern. Aber der Unternehmer aus Österreich, Ronald Georg Staggel, ist fest davon überzeugt, dass Meier in Papenburg die einzige Werft ist, die den Herzenswunsch des australischen Milliardärs Clive Palmer erfüllen kann, den Nachbau der untergegangenen Titanic. Der Versuch auf einer chinesischen Werft scheiterte am Geld. Der Österreicher Staggel sagte mir am Telefon, er wollte schon vor Monaten das 400-Millionen-Euro-Loch der Werft stopfen, an dem die Rettung fast gescheitert wäre. Aber ihm kam ein Klinikaufenthalt dazwischen, so mussten Bund und Land einspringen. Staggel versichert aber, er habe weiter Interesse, in die Werft zu investieren. Und den Titanic-Nachbau habe er auch fest im Blick. Auf der Meierwerft sieht man das Norddeutsch nüchtern. Geschäftsführer Eikens sagte, er war bei den Gesprächen mit Staggel nicht dabei. Und zur Titanic nur so viel, er habe sie mal nachgebaut aus Lego, das habe funktioniert.
Licht und Schatten, so könnte man den Saisonstart von Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg beschreiben. Einem überzeugenden Start in der BBL gegen Heidelberg folgten unter anderem eine herbe Pleite in Berlin und das Pokalaus bei Aufsteiger Frankfurt. Vor einer Woche sorgten die Oldenburger für einen Paukenschlag mit einem deutlichen Erfolg gegen den bis dato unbesiegten Spitzenreiter und Meister Ulm. Heute kommen die Bamberg Baskets in die große Arena nach Oldenburg. Frage an Tide Tedinger, NDR1 Niedersachsen Sport. Findet Oldenburg denn jetzt in die Spur?
Die Chancen stehen nicht schlecht, denn die Baskets sind inzwischen fast vollzählig. Nach der verkorksten Saison 23-24 mit unzähligen Ausfällen hat sich das Verletzungspech ja bei einigen Akteuren in dieser Spielzeit fortgesetzt. Inzwischen sind aber fast alle wieder zurück. Beim überragenden 93-66 über Ulm vor einer Woche, da konnte Trainer Pedro Calles alle 12 Spieler, die dabei waren, auch einsetzen. Keiner musste länger als knapp 28 Minuten auf dem Parkett stehen. Das ist deshalb so wichtig, weil Calles sein Team ein Wahnsinnstempo spielen lässt. Kaum eine andere Mannschaft in der Liga steht so beständig mit dem Fuß auf dem Gas. Das kostet natürlich Kraft. Die wichtigsten Stellschrauben jetzt, die Baskets müssen unter dem eigenen Korb besser rebounden, also nach gegnerischen Fehlwürfen den Ball auch einsammeln. Und die Zahl der Ballverluste muss runter. Momentan üppige 16,8 im Schnitt. Das ist oft dem hohen Tempo geschuldet. Calles moniert aber auch zu viel Leichtsinn. Der heutige Gegner, der frühere Serienmeister Bamberg, ist nicht mehr das Schwergewicht vergangener Tage. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen stehen die Franken aktuell nur auf Rang 14.
Und zum Schluss der Blick auf das Wetter. Es bewölkt sich immer mehr. Die Nacht wird teils sternenklar und später bildet sich Nebel oder Hochnebel. Es kühlt ab auf 11 Grad auf Norderney und bis 7 Grad in Worpswede. Und morgen wird's wieder sonnig und recht warm bei maximal 16 bis 19 Grad. Das war Wir in Niedersachsen aus dem Studio Oldenburg mit Sinja Schütte.